Eine? Zwei? Ja. Zweieinhalb? Schade, sage ich gleich so offen, weil wir drucken das ab, dass ihr euch vorbereiten könnt. Und ich mache das zu Hause, zumindest dort, wenn ich es weiß, weil dann kann ich ganz anders einsteigen. Dann wisst ihr schon ein bisschen, was auf euch zukommt, beziehungsweise könnt beurteilen, wie viel davon jetzt ausgelegt wird und wie viel heute eben unbeachtet bleibt. Aber ihr seid nicht ganz jungfräulich, das war das Thema vor ein paar Wochen mal, oder nackt. Epheserbrief, Kapitel 4. Ich will heute nur sprechen über die Verse 1 bis 6 und da auch nur auch einen Teil davon. Weil das Wort Gottes, das ist in dem Fall auch so tief, dass ich das nicht im Entferntesten in den 30 Minuten auslegen könnte. Ich lese nach der Übersetzung Züricher. Als Gefangener im Herrn bitte ich euch nun, führt euer Leben, wie es der Berufung, die an euch ergangen ist, angemessen ist. In aller Demut und Sanftmut und in Geduld. Ertragt einander in Liebe. Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist ist es doch, weil ihr auch berufen wurdet zu einer Hoffnung, der Hoffnung, die ihr eurer Berufung verdankt. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Das Thema, das mir vorgegeben wurde, hieß Fundament. Das heißt, gemäß der Anweisung muss ich mich jetzt ein bisschen mit dem Fundament beschäftigen. Ist mir ein bisschen schwer gefallen, weil ich über was anderes noch reden wollte. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Paulus hat diesen Brief an die Gemeinde in Ephesus geschrieben. Es ist ein Lehrbrief an die Gemeinde und an das Gemeindeleben selbst in Ephesus. Ephesus liegt im asiatischen Teil der heutigen Türkei, an der Westküste, in der Nähe von Samos, was wiederum zu Griechenland gehört. Und Paulus hat diese Gemeinde auf der Rückreise von der zweiten Missionsreise das erste Mal besucht. Er blieb aber nur ganz kurz dort. Aber dann auf der dritten Missionsreise, vielleicht nur ein paar Monate später, kam er erneut nach Ephesus und dort blieb er dann circa 3 Jahre. Ich glaube, Paulus war in keiner Gemeinde länger als in Ephesus. Ephesus war für die damaligen Verhältnisse eine sehr große Stadt. Wir können uns vorstellen, 200.000 bis 250.000 Einwohner hatte diese Stadt. Das war die viertgrößte Stadt im Römischen Reich. Heute finden wir in Ephesus nur noch Ruinen. Das ist zum Beispiel die Bibliothek. Also es ist phänomenal, wenn ihr mal nach Ephesus geht. Ich war vor 25 Jahren mächtig beeindruckt, was die damals gebaut hatten in dieser Riesenstadt. Das war eine pulsierende Stadt. Nochmal ein Bild von der Bibliothek. Sehen wir hier, dann sehen wir auch das Theater. Wir können nachlesen, in diesem Theater, da hat Paulus gepredigt. Und da gab es auch den Aufruhr des Demetrius. Demetrius, das war der Goldschmied. Der hatte Angst um sein Geschäft, weil die Göttin Diana, die hat Paulus nicht gepredigt. Nächste Bild, das ist ein Riesen, mit 30.000 Besucher konnten da unterkommen. Und das ist eine Prachtstraße, das ist leider ein bisschen unscharf. Und man sieht rechts und links die Skulpturen, die Säulen. Also es war eine fantastische Stadt. Paulus hat sich da Zeit genommen. 3 Jahre, gut, es war eine große Stadt, um den Ephesern den Glauben zu erklären. Er legte sozusagen ein Fundament. Fundament, wir haben es vorhin schon gehört, von einem Haus, 130 Jahre alt oder so, hat 130 Jahre auf diesem Fundament gestanden, am Hang. Fundament ist was Stabiles. Fundament, das kennen wir eben aus dem Bauwesen, und da baut man dann was drauf. Da bauen Menschen große Dinge drauf. Hohe Dinge. Manchmal sehr große Gebäude. Und je höher man bauen will, desto größer und stabiler muss das Fundament sein. Fundamente sind daher sehr wichtig, damit ein Gebäude keine Risse bekommt oder es gar einstürzt oder sich neigt. Wenn ein Fundament da ist, dann kann ein Gebäude allen Eventualitäten trotzen. Dann können Stürme kommen. Dann können Hurrikane kommen oder Unterspülungen. Ein stabiles Fundament hält das Gebäude. Und Paulus, jetzt um im Bild zu bleiben, hat in Ephesus solch ein stabiles Fundament der christlichen Lehre und des Glaubens legen können. Wir lesen nirgends, dass es dort große Probleme gab in Ephesus. Das war nicht so wie in Korinth, sondern das war eine wohlgeratene Gemeinde. Paulus konnte, denke ich, stolz drauf sein, für das, was er an Fundament legen konnte. Und irgendwie sehe ich auch Parallelen zu unserer Gemeinde. Wir sind jetzt auch nicht so eine krisengeschüttelte Gemeinde. Wir haben auch nicht solche Exzesse. Wenn man menschlich urteilen würde, könnte man sagen, naja, mit den Forchheimer Baptisten, die können schon zufrieden sein. Das passt schon. Es gibt Schlimmere, weitaus Schlimmere. Und das ist ja nicht selbstverständlich, dass in der Gemeinde eben nicht solche schwierigen Auseinandersetzungen da sind, und das gab es früher auch mal. Aber dieser Zustand, der muss ja nicht immer so bleiben. Einige Jahre später schreibt nun Paulus diesen Brief an die Epheser. Er ist mittlerweile in Rom, vermutlich im Gefängnis. Aber er macht sich Sorgen. Von daher, Paulus weitet in diesem Brief den Gedanken des Fundamentes etwas aus. Und wir lesen dazu noch einmal die Verse 4 bis 6. Da heißt es, ein Leib und ein Geist ist es doch, weil ihr ja auch berufen worden seid zu einer Hoffnung, der Hoffnung, die ihr eurer Berufung verdankt. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Wenn jemand uns fragen würde, was ist unser Fundament, würden wir sagen, vielleicht der Glaube an Jesus. Oder die Lehre von Jesus. Das stimmt. Hier in diesem Brief weitet Paulus diesen Blick des Fundamentes ein bisschen aus und wird eigentlich konkreter. Und diese Verse, die ich gerade gelesen habe, die sprechen von einer Einheit. Und er demonstriert diese Einheit. Und diese Einheit ist nicht teilbar. Auch mathematisch kann man eine Einheit nicht teilen. Dann ist es keine Einheit mehr. Und er fügt an, er sagt, zu diesem Fundament gehört der Leib. Der Leib, das ist die Gemeinde. Es gibt zwar mehrere Gemeinden in der Welt oder organisatorische Gemeinden, auch aus verschiedenen Denominationen. Aber letztendlich ist der Leib Christi, das ist die weltweite Gemeinde aller Gläubigen. Und ich mache weiter, nur kurz diese Stichworte. Er sagt, es gibt eine Hoffnung. Was ist die Hoffnung? Das ist die Rettung durch Jesus Christus und die ewige Gemeinschaft mit ihm im Himmel. und mit Gott, dem Vater, mit Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Es gibt sonst keine Hoffnung. Es gibt nur einen Herrn. Und wer ist der Herr? Jesus Christus. Es gibt nur einen Gott, das ist Gott, der Vater. Es gibt nur einen Geist und das ist der Heilige Geist. Es gibt nur einen Glauben und das ist der rettende Glaube. Nicht irgendein Glaube, der Glaube an Gott, den Vater und den Sohn, der uns rettet. Und der Glaube, der uns zu Gott führt. Und es gibt nur eine Taufe und das ist Ausdruck der einen Bekehrung und des einen Bekenntnisses zu unserem Gott. Das ist das Fundament. Und alle diese Aussagen, die gehören zusammen und bilden eine Einheit. Und wir können nicht irgendeinen Punkt wegnehmen, dann bekommt das Fundament Risse. Und um im Bild zu bleiben, wenn ein Fundament Risse hat, dann kann es die Last eines Gebäudes nicht mehr tragen. Dann verliert es seine Funktion und es kann sehr leicht unterspült werden. Unsere Gemeinde, sage ich, steht zweifelsfrei auf diesem Fundament. Aber jetzt möchte ich dich persönlich ansprechen. Auch wenn die Gemeinde auf dem Fundament steht, hängt es doch an dir und auch an mir, wie weit ich mich mit diesem Fundament verbinde. Wie weit ich mich auf dieses Fundament stelle. Stelle ich mich voll und ganz auf dieses Fundament oder stelle ich mich nur mit einem Bein auf das Fundament oder vielleicht nur so drei Viertels auf das Fundament? Gott räumt uns als Christen große Freiheiten ein. Er zwingt uns nicht, dass wir uns voll auf dieses Fundament stellen. Wir haben Freiheiten. Und als wir Christen geworden sind, haben wir unsere Charakterzüge ja nicht vollständig verändert. Unser Denken, unser sündhaftes Wesen, das haben wir ja nicht vollkommen abgelegt. Manches und überhaupt unser Wesen tragen wir noch an uns. Und von daher möchte ich jetzt im zweiten Teil auf die Stelle aus Epheser 4 2a näher eingehen. Die Frage ist, wie wir unser Leben führen auf diesem Fundament, wie wir uns verbinden mit diesem Fundament. Und in diesem 2a Vers gibt es drei Begriffe: Demut, Sanftmut und Geduld. Paulus schreibt: Als Gefangener im Herrn bitte ich euch nun, führt euer Leben in aller Demut, Sanftmut und Geduld. Wird man hier denken, der Armin schon wieder, gell? Wörter, die uns mittlerweile fremd sind oder immer mehr fremd werden. Wörter, die eine Herausforderung an uns stellen. Wörter, die aus unserem Wortschatz allmählich verschwinden. Demut. Was ist Demut? Wir kennen sicherlich den Begriff, aber was bedeutet das praktisch? Ich fand eine Definition, die heißt oder die lautet: Die Bereitschaft, etwas als Gegebenheit hinzunehmen, nicht darüber zu klagen und sich selbst als eher unwichtig zu betrachten. Ich soll mich eher als unwichtig betrachten. Du sollst dich eher im Zweifel als unwichtig ansehen. Was für ein Satz. Was für eine Zumutung. Zumutung? Oh, da steckt der Stamm Mut drin, genauso wie in Demut. Ja, ich finde, es erfordert Mut, wenn wir uns nicht mehr als so wichtig anschauen. Das ist ein bewusster Schritt. Denn wir sehen uns doch jeder auf seine Art und Weise als wichtig an, oder? Gut, vielleicht jetzt nicht in der internationalen Politik oder im G7-Treffen, war ich jetzt nicht so wichtig, denke ich, dabei. Aber zu Hause oder am Arbeitsplatz, im Verein oder auch in der Gemeinde hier, da sehe ich mich doch als wichtig an. Zumindest nicht als unwichtig. Oder vielleicht auch netter formuliert, da wollen wir doch als wichtig angesehen werden, auch wenn wir es nicht aussprechen. Wir wollen doch, dass unser Wort Gewicht hat, dass das getan wird, was wir wollen. Du denkst doch sicherlich auch, ich kann was. Und dieses Können, das will ich auch zeigen. Wie jede Charaktereigenschaft, so ist dies bei dem einen stärker und beim anderen weniger stark ausgeprägt. Aber die Frage an dich, und hör mal in dich hinein, willst du wirklich als unwichtig erscheinen? Warum wollen wir wichtig erscheinen? Warum? Das hat einen tiefen Grund. In unserem Inneren schlummert ein tiefes Verlangen, und das ist bei jedem Menschen da, nach Anerkennung. Für manche ist das sogar eine Sucht. Es ist eine Sucht nach Anerkennung. Anerkennung von Menschen. Und davon können wir gar nicht genug bekommen. Und wir opfern unsere Gesundheit. Wir opfern unsere Zeit. Wir opfern unsere Familie. Oft sogar das Leben. Anerkennung von Menschen. Und wir als Christen sind davon nicht frei. Oder? Auch in der Gemeinde konkurrieren wir doch um Anerkennung und um Macht. Wer setzt sich wann durch? Welche Ideen werden aufgegriffen und umgesetzt? Wer darf wann was machen? Wer bekommt welche Aufmerksamkeit? Wer wird eingeladen? Warum ich nicht? Warum darf ich dieses und jenes nicht? Liebe Brüder und Schwestern, wenn du dich als unwichtig betrachtest, dann kann etwas anderes wichtig werden. Dann räumst du einen Platz ein für jemand anderen, der wichtig werden kann. Das mag jetzt vielleicht fromm klingen, aber das ist so. Jesus kann in deinem Herzen wichtig werden. Er kann den ersten Platz einnehmen, den sonst dein eigenes Ich einnimmt. Er darf herrschen in deinem Herzen, über deine Gedanken. Wenn er über dich herrscht, dann wird er dich führen. Er leitet dein Denken und dein Tun. Nicht immer, nicht permanent, aber immer mehr. Immer mehr darf Jesus herrschen. Und ich werde frei. Ich selbst erlebe eine Freiheit. Eine Freiheit von meinem eigenen Ich, von meinen egoistischen Wünschen. Ich sage das so hart. Ich erlebe wahrhaft Freiheit. Und noch etwas wird groß. Wenn ich frei werde von meinem Ich, von meiner Wichtigkeit, dann kann auch mein Nächster, mein Bruder, meine Schwester, die kann groß werden in meinem Herzen. Ich bekomme einen Blick für sie. Ich nehme sie in mein Gebet für sie. Sie bekommt meine Aufmerksamkeit. Ich selbst sehe weg von mir und ich sehe sie. Ich sehe ihn. Und ich darf sie mit Gottes Augen sehen. Und Gott sieht jeden Menschen liebevoll an. Nochmal die Definition, die mir so gefällt. Demut ist die Bereitschaft, es etwas als Gegebenheit hinzunehmen und nicht darüber zu klagen und sich selbst als eher unwichtig zu betrachten. Kommen wir zum zweiten Begriff, Sanftmut. Sanftmut wird vielfach als synonymer Begriff für Demut betrachtet. Jesus selbst hat einmal gesagt, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig, glücklich zu preisen, die, die sanftmütig sind, die haben eine Verheißung, sie werden erben. Und jetzt mache ich einen kurzen Exkurs ins Alte Testament und schauen wir mal im 4. Buch Mose, im Kapitel 12, Vers 3. Wird über Mose berichtet. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann. Sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Dieser Vers hat mich in meiner stillen Zeit vor einem halben Jahr ungemein angesprochen. Sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Dieser Mose, der ein Führer war, der das Volk aus Ägypten geführt hat, dieses große, dieses halsstarrige Volk, das so ungehorsam war, 40 Jahre lang konnte ein sanftmütiger Mensch solch eine Herausgabe bis zum Durchzug durchs Rote Meer schaffen. Aber das war Mose nicht immer, wenn wir nachlesen. 40 Jahre alt war Mose, da war er alles andere als sanftmütig. Da hat er einen Ägypter aus Wut erschlagen. Er hielt sich für wichtig. Er dachte, er muss sein Volk retten. Er muss ihnen helfen. Er fühlte sich berufen, Gerechtigkeit zu schaffen. Gerechtigkeit wollte er schaffen. Mit seiner Kraft. Und dann nahm Gott ihn in die Schule. 40 Jahre. Könnt ihr euch das vorstellen? 40 Jahre in der Wüste sein. Ich war noch nicht so häufig und lange in der Wüste, aber ich stelle mir das ziemlich langweilig vor. Da passiert nicht viel. 40 Jahre in der Wüste. Da hat man viel Zeit zum Nachdenken. Und Gott nötigte ihm dieses Nachdenken auch 40 Jahre lang. Mose konnte reifen. Und 40 Jahre ist für ein Menschenleben eine extrem lange Zeit. Was soll nach dieser Reifezeit noch kommen mit 80? Er wusste ja nicht einmal, dass diese Reifezeit mal ein Ende hat. Mose musste hart gegen sich selbst werden. Gegenüber der eigenen Ungeduld, dem eigenen Tatendrang, der Sehnsucht nach dem angenehmen Leben am ägyptischen Hof. Mose musste lernen, zurückzustecken und Gott die Führung überlassen. Gott macht Menschen zu Führern, die er gelehrt hat, sich zu zügeln. Sich führen zu lassen, sich dem Willen Gottes unterzuordnen. Mit 80 Jahren hatte Gott Mose so weit. In einem Alter, in dem schon längst die Leute das Zepter aus der Hand gegeben haben, wird nun Mose von Gott berufen. Und was sagt Mose nach 40 Jahren erstmal? Hier bin ich, als Gott ihn anrief aus dem Dornbusch. Hier bin ich. Nimm mich, gebrauche mich, wie es dir gefällt. Oder wie die Michaela vorhin gesagt hat, ich will. Frage, wann sagst du zu Gott, du musst ja noch nicht 80 sein und vielleicht braucht auch nicht jeder 40 Jahre, aber wann, dass du sagst, Gott, Jesus, hier bin ich, nimm mich, führe mich, gebrauche mich, dann kann eine neue Wartezeit beginnen. Aber du signalisierst Gott, dass du bereit bist. Mit 80 Jahren war Mose nun ein vollkommen anderer Mensch geworden. Mose fühlte sich nun wahrlich nicht mehr wichtig, nach 40 Jahren in der Wüste mit 80 Jahren. Ganz im Gegenteil. Als Gott ihn nun zu seinem wichtigsten Mann machen will, da wehrt er sich mit Händen und Füßen. Er argumentiert, er führt alles Mögliche auf, warum er das nicht kann. Aber solche Menschen braucht Gott, die voller Demut und Sanftmut sind. Die merken, sie können das nicht aus eigener Kraft. Und wir haben gesungen vorhin im Lied, es liegt Kraft im Warten auf den Herrn, es hieß. Ja, Mose hatte mit 40 Jahren Kraft, da hatte er physische Kraft. Da war er auf dem Höhepunkt seiner Kraft, physisch. Und da wurde er zum Mörder. Mit 80 Jahren, da hatte er keine physische Kraft mehr. Da hat er einen Stab bekommen. Aber er hatte eine andere Kraft bekommen. Er hatte die Kraft bekommen, dieses Volk zu führen. Aus Ägypten heraus gegen alle Widerstände. 40 Jahre durch die Wüste. Mit allen Auflehnungen. Mit aller Verzweiflung. Er hatte die Kraft bekommen, weil er sich von Gott total abhängig wusste. Und aus dieser Kraft heraus gelebt hat. Und er wusste, Gott gibt ihm die Kraft jeden Tag neu. Es gab Stellen, da war er wirklich verzweifelt. Zum dritten Punkt, Geduld. Geduld. Ein Wort in unserer Instant-Gesellschaft. Wer hat noch Geduld? Oder wo alles real-time zur Verfügung stehen muss? Wer kann heute noch warten, wenn das Smartphone nicht gleich anspringt oder kein Empfang da ist? Oder bis der Computer hochbootet? Wir sind doch hilflos. Wir haben keine Zeit mehr. Wer hätte heute noch Zeit, wie damals der Goethe, nach Italien zu reisen, per Fuß oder auf dem Pferd? Wir nehmen ins Auto, sind ein paar Stunden dort oder noch besser, wir fliegen hin. Und fliegen wieder zurück. Ich habe einen Arbeitskollegen, der fliegt jetzt in seinem Urlaub an einem Morgen nach Mallorca und abends wieder zurück. Ryanair macht es möglich. Verrückt, oder? Aber Geduld haben. Hast du Geduld, wenn der andere noch nicht fertig ist? Hast du Geduld, bis du dran bist? Und sei es nur beim Frühstück oder gemeinsamen Mittagessen in der Gemeinde? Oder denkst du, ich komme zu kurz? Oder ich bekomme nicht genug? Oder ich bekomme nicht das beste Stück? Hier können wir mal Geduld praktizieren, im ganz Kleinen. Hast du Geduld, dem anderen einen Vortritt zu lassen? Hast du Geduld beim Abendmahl? Wenn der Kreis voll ist, muss ich mich noch reindrängen oder kann ich auf die nächste Runde warten? In der Hoffnung, es gibt noch eine nächste Runde. Hast du Geduld, wenn es beruflich nicht gleich vorwärts geht? Hast du Geduld mit deinen Kindern? Geduld, wenn die Krankheit sich hinzieht? Hast du Geduld, wenn es in der Gemeinde nicht so nach deinem Kopf läuft? Wenn andere anderer Meinung sind, habe ich Geduld? Oder Geduld mit dem anderen, der einfach anders tickt. Ich lese noch vieles anführen. Geduld. Jetzt habe ich diese drei Eigenschaften genannt. Im Epheserbrief, im Kapitel Vers 2, da geht es dann auch weiter. Da ist noch von der Liebe die Rede. Da ist von der Liebe die Rede, liebe Geschwister. Das sind zwei Seiten, die will ich jetzt überblättern. Sorry, weil Zeitmanagement einer anderen Predigt vielleicht irgendwann mal später überlassen. Aber ich will nur sagen, das gehört auch dazu. Zu diesen drei Begriffen kommt auch noch der Begriff Liebe. Und das ist ein ganz wichtiger im Korintherbrief, das hohe Lied der Liebe. Das müssen wir mal durchbuchstabieren, aber vielleicht zu einer anderen Zeit. Und daher will ich jetzt schon zum Schluss kommen. Warum schreibt Paulus diesen Brief an diese Epheser Gemeinde, die doch so gut und wohlgeraten ist? Paulus hatte Sorge, dass das nicht immer so bleibt. Wir können in der Apostelgeschichte nachlesen, auf der Rückreise, dann bei der dritten Missionsreise, da hat er die Ältesten von Ephesus zu sich nach Milet gerufen. Und dort, das müsst ihr wirklich mal lesen, in der Apostelgeschichte 20, gibt es eine herzzerreißende Szene, wie er von diesen Ältesten Abschied nimmt. Und wir spüren darin diese herzliche Liebe, die er hatte zu den Ältesten und zur Gemeinde. Aber in dieser Stelle, Apostelgeschichte 20, ich lese nur die Verse 29 bis 30, da wird auch deutlich, was den Paulus umtrieb. Paulus machte sich Sorgen um dieses Fundament, das er gelegt hatte. Er machte sich Sorgen um die Gemeinde. Und ich lese Verse 29 und 30. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Und er fort, darum seid wachsam. Und ich komme wieder nochmal zurück auf diese Parallele zu unserer Gemeinde. Und ich denke, diese Worte sollten wir auch für unsere Gemeinde reflektieren. Den Zustand, den wir jetzt haben, der muss nicht immer so anhalten. Denn ohne gesunde und besonnene Leitung, ohne geistliche Autoritäten, drohen vielleicht auch uns einmal räuberische Wölfe. Und von daher sollten wir darauf achten, dass wir auch nach dem Abgang von Michael eine Leitung haben, eine Leitung, die uns die Gemeinde führt, auch einen Pastor haben, der die Gemeinde führt, und dass wir vor sowas bewahrt werden, dass das Fundament weiter der Boden für uns, jeden von uns ist, und dass wir drauf stehen, voll drauf stehen. Und diese räuberischen Wölfe, die sind als solche gar nicht so erkennbar am Anfang. Die haben auch oft Kreide gefressen. War das nicht mit Rotkäppchen auch da so ein Wolf, ne? Und diese Wölfe, die können sogar aus den eigenen Reihen aufsteigen, verkehrte Dinge reden. Wer ist dann da und sagt, das ist nicht in Ordnung, wenn wir keine Leitung haben? Die können die Jünger abziehen in ihre Gefolgschaft, wie es heißt. Und ich habe eine zweifache Bitte an euch, dass ihr für die Ältesten, die Diakone und für die, die Predigtdienst tun, dass Gott ihnen Weisheit, Erkenntnis und Mut schenke. Bitte betet darum. Weisheit, Erkenntnis und Mut. Und dass sie ein heiliges und gottgefälliges Leben führen. Zweite Bitte an euch. Passt selber auf euch auf. Dass solche Wölfe nicht eindringen in die Gemeinde und sich entwickeln können. Pass selber auf dich auf, dass du vielleicht nicht gar im Geheimen zu solch einem Wolf wirst. Das ist so ein Prozess, der so schleichend. Aber eines steht fest. Menschen, die demütig sind, die sanftmütig sind, die Geduld haben und Liebe üben, die können niemals Wölfe werden. Von daher lasst uns anstreben. Lasst uns streben nach Demut. Nach Sanftmut, nach Geduld und Liebe. Amen. Ja, würde ich sagen, wir machen eine Stille zum Nachdenken.